Den heutigen Predigttext finden wir in Markus 10, die Verse 23 bis 31, und ich lese nach der Übersetzung von Luther 84. Und Jesus sah sich um, und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen: Liebe Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie setzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander: Wer kann dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach: Bei den Menschen ist unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Da fing Petrus an und sagte zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus sprach: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfange, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüdern und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter Verfolgungen und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Viele aber werden die Letzten sein, die die Ersten sind, und die Ersten sein, die die Letzten sind.
Gnade sei mit euch. Und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, am letzten Sonntag, als die Christenheit weltweit das Osterfest feierte, da gab es in Sri Lanka einen brutalen Anschlag auf 3 Kirchen und mehrere Hotels. Inzwischen geht man von über 350 Getöteten aus. Was zunächst auffiel, war der Versuch, weiter Teile von Politik und Medien zu verschleiern, wer die eigentlichen Opfer und wer die Täter waren. Der bekannte Journalist Jürgen Liminski, er war in früheren Jahren eines der Gesichter des Deutschlandfunks, brachte diesen Befund dann in einem Artikel diese Woche auf den Punkt. Er schrieb: Es ist wie ein Ritual. Der achtfache islamische Selbstmordangriff auf Sri Lanka wird in den meisten Medien als Tat irregeleiteter Islamisten bezeichnet. Und als Beispiele zitiert er dann die ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama und Bill Clinton. Liminski, sie sprechen sogar nur von Angriffen auf österliche Beter und betreiben so noch, wie es Liminski nennt, gedankliche Leichenfledderei. Denn damit rauben sie den Opfern ihre Identität. Es waren Christen. Und zwar in Ausübung ihres Glaubens. 4 der lebendigen Bomben explodierten in Kirchen während der Ostermesse. Sie rissen die meisten der mehr als 300 Opfer in den Tod. Liminskis Kritik wird durch die Tatsache bestätigt, dass auch der UN-Sicherheitsrat die Anschläge zwar verurteilt hat, aber mit keiner Silbe erkennen ließ, dass es sich dabei um Angriffe auf Christen handelte. Noch einmal Liminski: Die Christen sind heute die weltweit am meisten verfolgte Glaubensgemeinschaft, das ist wissenschaftlich nachweisbar. 240 Millionen Christen, überwiegend in islamischen Ländern, leben wegen ihres Glaubens in Bedrängnis und Todesgefahr. Sie sind die stillen Zeugen und immer häufiger auch Märtyrer einer Botschaft der Liebe und des Friedens. Daran lässt das Neue Testament keinen Zweifel. Hier, so Liminski, ist der große Unterschied zum Islam. Der Koran kennt zwar auch Suren der Barmherzigkeit, aber die feigen Mörder von Sri Lanka und von zahllosen Anschlägen auf betende Christen an anderen Orten der Welt berufen sich auf Suren des Korans, die Blut und Gewalttat predigen. Und als ein Beispiel für eine dieser zahlreichen Suren lässt sich Sure 9, Vers 5 zitieren, eine der letzten, der spätesten Suren und deswegen auf alle Fälle gültig nach muslimischem Rechtsverständnis. Da heißt es in Sure 9, Vers 5: Wenn nun die Schutzmonate abgelaufen sind, dann tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet, ergreift sie, belagert sie und lauert ihnen aus jedem Hinterhalt auf. Wenn sie aber bereuen, das Gebet verrichten, also wenn sie Moslems werden, heißt das, und die Abgabe entrichten, dann lasst sie ihres Weges ziehen. Gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. Einer von vielen Belegen. Und dieser Befund, so Liminski, gebiert und rechtfertigt für Muslime Terror und Hass. Und das, schreibt er, wird so bleiben, solange die führenden Institutionen wie die Al-Azhar-Universität in Kairo oder auch die sich ständig als Opfer inszenierenden Repräsentanten des Islam in Europa, solange die sich nicht eindeutig von diesen Blutsuren distanzieren. Zitat Ende. Und ähnlich wie Liminski schrieb es in dieser Woche die muslimische Publizistin Lamia Kador. Sie schreibt über Sri Lanka: Wieder zerreißt es einem das Herz. Zum x-ten Male haben radikale Muslime ein fürchterliches Terrormassaker angerichtet. Feindbild Christentum. Natürlich weiß auch Lamia Kador, und sie ist ja selbst ein Beispiel dafür, dass viele Moslems diese Gräueltaten ebenfalls verurteilen. Und dennoch warnt Kador vor einer, wie sie das nennt, gefährlichen Selbsthypnose. Sie schreibt: Selbstverständlich hat es etwas mit dem Islam zu tun, wenn ein islamischer Hassprediger Madonnenstatuen zertrümmert und Videos davon ins Netz stellt. Selbstverständlich hat es mit dem Islam zu tun, wenn ein Muslim mit grimmiger Fratze in die Kameras ruft, selbst wenn Christen gute Taten vollbrächten, würde er sie hassen. Selbstverständlich hat es mit dem Islam zu tun, wenn Prediger erklären, Gläubige müssten in den Krieg ziehen. Zitat Ende. Und ein Einzelschicksal aus Sri Lanka, das die Bevölkerung verständlicherweise besonders bewegt hat, ist die Familie des dänischen Milliardärs Anders Holch Paulsen und seiner Frau Anne. Er ist Besitzer des Modeunternehmens Bestseller, das er von seinen Eltern geerbt hat. Die Familie befand sich über die Ostertage im Urlaub in Sri Lanka. Und bei den Anschlägen kamen 3 ihrer 4 Kinder ums Leben. Alma, Agnes und Alfred. Der 46-jährige Paulsen gilt als der reichste Mann Dänemarks. Er ist größter Aktionär des Internetmodehändlers ASOS und auch an Zalando maßgeblich beteiligt. Ich denke, niemand zweifelt daran, dass die Familie Paulsen von heute auf morgen liebend gern ihren ganzen Besitz hergeben würde, wenn sie nur ihre Kinder wieder zurückbekäme. Und wir sollen unbedingt für die Paulsens beten und auch für alle anderen Angehörigen der Sri Lanka-Opfer. Beten, dass der allmächtige Gott in dieser Not zu ihnen redet. Aber dieses Drama führt uns erneut brutal vor Augen, woran uns die Bibel auf Schritt und Tritt erinnert. Nämlich, dass allerirdischer Reichtum unser Leben nicht sichern kann. Dass alle weltlichen Sicherheitssysteme uns keine wirkliche Stabilität zu geben vermögen. Ja, Geld und Besitz können, das sagt die Bibel auch, ein Segen Gottes sein. Geld und Besitz können ein Segen Gottes sein, den wir verantwortungsvoll für Gott auch einsetzen sollen. Aber eines können sie niemals. Sie können uns auch nicht nur einen Tag lang echte Sicherheit geben. Nicht eine Stunde lang wahres Glück schenken. Und sie können keine Minute unser sehnsüchtiges Herz mit Freude und mit Sinn füllen. Geld und Besitz geben immer nur eine Täuschung von Sicherheit, nur eine Illusion von Glück, nur eine Fata Morgana von Sinn. Und deshalb gehört jene Situation, mit der wir unsere Predigtreihe zum Markus-Evangelium vor Ostern unterbrochen hatten und die Sie vor sich haben, in der Fortsetzung auf Ihrem Gottesdienstzettel, gehört jene Situation wohl zu den besonders traurigen Momenten, die uns in der Bibel geschildert werden. Das hat sich ereignet in Perea, als Jesus sich mit den Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem findet, zu den letzten großen Ereignissen, die dort passieren werden. Und wir hatten gesehen in der Predigt vom 14.04. und wenn Sie nicht dabei waren, können Sie das nochmal nachhören über unsere Homepage. Wir hatten gesehen, wie dieser junge Mann zu Jesus kommt und wichtige Fragen stellt und Jesus ihm dann am Ende sagt, eines fehlt dir, Vers 21, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Er aber wurde unmutig über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und dann beginnt unser neuer Predigttext heute und dann heißt es, und Jesus sah sich um und sprach zu seinen Jüngern und aus dem Zusammenhang sehen wir, dass wahrscheinlich auch noch viele andere Leute drumherum standen und Jesus sah sich um und dieser Blick Jesu, das kann man zu Recht annehmen, der muss von großer Traurigkeit gewesen sein. Dabei hatte dieser Mann ihm genau die richtige Frage gestellt. Dieser Mann war jung, er war erfolgreich, er war reich. Das erfahren wir aus dem Zusammenhang der 3 Evangelisten, die darüber berichten. Man nennt ihn den reichen Jüngling. Und so werden wir ihn auch nennen im weiteren Verlauf dieser Predigt. Und er hatte gefragt, wir sahen das, wie bekomme ich ewiges Leben? Was muss ich tun? Fehlt mir noch irgendwas? Er hat da kein großes Problem darin gesehen. Und Jesus hatte ihn dann erstmal darüber aufgeklärt, warum sein Leben eigentlich gefährdet ist. Warum dieser Mann nicht selbstverständlich schnurstracks aufs ewige Leben zuläuft. Warum er Rettung braucht. Und um ihm das deutlich zu machen, hatte Jesus diesen Mann mit dem Gesetz Gottes konfrontiert, mit dem Anspruch Gottes. Jesus hatte ihn daran erinnert, dass es einen heiligen Gott gibt, dem er sein Leben verdankt. Dem wir alle unser Leben verdanken. Und dass dieser heilige Gott zu Recht etwas fordern kann von ihm, nämlich Dankbarkeit und Hingabe. Und in diesem Gespräch, das hatten wir auch gesehen, stellte sich heraus, dass dieser Mann seine Situation völlig falsch einschätzte, wie viele unserer Zeitgenossen auch. Er sagte, boah, es ist doch eigentlich alles relativ okay. Ich kenne viele Leute, die wesentlich schlechter sind als ich. Ich bin leidlich religiös, sogar ziemlich religiös. Und eigentlich müsste ja meine Sache mit Gott völlig auf einem guten Wege sein. No problem. Und Jesus hat ihn mit der Heiligkeit Gottes, mit dem Ernst Gottes, mit der Unfehlbarkeit Gottes konfrontiert. Und er hat das Ganze dann zugespitzt in diesem Gespräch auf die Frage, wir sahen das, wen betest du an? Wen betest du an? Das heißt, was willst du auf keinen Fall aufgeben? Und dabei kam dann raus, ja, dieser Mann, der wollte schon das ewige Leben, aber er wollte es nur als Bonus zu seinem sonstigen Leben dazu haben. Er wollte gewissermaßen das ewige Leben on top zu all dem, was er sonst auch noch hatte. Er wollte das ewige Leben als Bonus, aber nicht als Basis. Er wollte das ewige Leben als Zugabe, als Absicherung, aber nicht um jeden Preis. Und daran zeigte sich, wie er in seinem Herzen zu Gott stand. Sein Geld war sein Gott, er war letztlich sein eigener Gott. Und er klammerte sich an eine Hoffnung, von der klar war, dass sie ihn früher oder später enttäuschen und betrügen musste. Und irgendwie muss er es geahnt haben. Denn der letzte Satz, bevor er sich auf den Weg macht, heißt, er ging traurig davon. Er ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und hier setzt nun unser neuer Predigttext ein. Die Jünger haben das alles mitbekommen. Und sie sind aufgewühlt. Und Jesus hilft ihnen, die Situation einzuordnen, ab Vers 23. Und Jesus sah sich um und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen. Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen, liebe Kinder, wie schwer ist's, ins Reich Gottes zu kommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Und sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander, wer kann dann selig werden? Der Reichtum dieses Mannes erweist sich im Letzten als Armut, weil er den Mann an der entscheidenden Stelle leer ausgehen lässt. Und liebe Gemeinde, wir werden in diesem Text heute Morgen drei verschiedene Arten von Armut finden. Deswegen heißt die Überschrift zu dieser Predigt Arm oder Arm. Drei verschiedene Arten von Armut. Und mit der ersten Form von Armut werden wir uns am längsten auseinandersetzen müssen, weil es die komplizierteste ist. Also seien Sie ganz getrost, die Punkte 2 und 3 werden dann kürzer. Und das Erste, was wir hier entdecken, ist tödliche Armut. Tödliche Armut. Die Jünger reagieren ja aufgewühlt. Wir sehen das in Vers 24, sie entsetzten sich. In Vers 26, sie entsetzten sich noch viel mehr, weil ihnen der junge Mann einerseits leid tut, aber auch, weil sie Sorge hatten, wir können uns dem selbst nicht entziehen. Wir können nicht so tun, als ob uns das Problem nicht betrifft. Wenn das schwer ist, ewiges Leben zu kriegen, wenn das schwer ist, ins Reich Gottes zu kommen, ja, wer sagt denn, dass wir drin sind? Und das eine haben die Jünger zumindest begriffen. Es gibt für unser Leben nichts Wichtigeres, als ins Reich Gottes zu kommen. Es gibt für unser Leben nichts Wichtigeres, als mit Gott ins Reine zu kommen. Daran hängt letztlich unsere gesamte Existenz, unser ganzes Schicksal auf ewig. Und der reiche Jüngling, der stand für das klassische Gegenkonzept. Der hätte damit heute bestimmt auch viele Follower mit seinem Konzept. Das Wichtigste für den war, dass er erstmal, wie er das nennt, seine vielen Güter sichern wollte. Er ging traurig weg, denn er hatte viele Güter. Die wollte er nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Und liebe Gemeinde, uns fallen immer genug Projekte ein, die vermeintlich jetzt wichtiger sind, als ins Reich Gottes zu kommen. Erstmal Berufsausbildung in trockene Tücher bringen. Erstmal Geld verdienen und Erfolg haben. Erstmal die Frau oder den Mann fürs Leben finden. Erstmal das eigene Häuschen haben. Erstmal ein Instrument lernen. Erstmal noch alle möglichen Reisen machen. Und später heißt es dann, naja, jetzt erstmal die Enkel auf den Weg bringen. Und wissen Sie, das Tückische daran ist, wer sich an diese Erstmal-Mentalität gewöhnt, der wird sie kaum mehr los. Der wird noch mit 75 und Herzinfarktgefährdung irgendwelche innerweltlichen Ziele für wichtiger halten, als seine Sache mit Gott zu klären. Und ich erinnere nochmal an die Spiegel-Umfrage, die wir zu Ostern zitiert hatten, Nummer 17, Seite 42. Ich zitiere nochmal diese Spiegel-Umfrage. Es fällt auf, dass gerade die Altersgruppe, die dem Tod am nächsten ist, sich besonders skeptisch zeigt. Nur 29% derer, die 65 Jahre und älter sind, erwarten ein Leben danach. 29%, überlegen Sie mal. Das heißt, nur 29% erwägen überhaupt, sich mit sowas wie dem Reich Gottes auseinanderzusetzen. Und diese Täuschung hatten die Jünger offensichtlich durchschaut. Dazu waren sie lange genug mit Jesus zusammen gewesen. Sie wussten, wie brüchig alle weltlichen Ziele sind. Sie wussten, wie ernst Gott zu nehmen ist, vor dem wir unser Leben verantworten müssen. Und wahrscheinlich hatten sie auch noch das Gleichnis vom reichen Kornbauern im Ohr, das Jesus einige Zeit davor ihnen mal erzählt hatte. Dieser reiche Kornbauer, ja, man könnte sagen, das ist ein Paradebeispiel für diese Erstmal-Mentalität. Von dem wird gesagt, er hatte eine super Ernte gehabt und hat die eingefahren und hat sich dann gefragt, was muss ich jetzt noch machen? Ich will meine Scheunen abbrechen, Lukas 12, Vers 18, und größere bauen und will darin sammeln, all mein Korn und meine Vorräte, und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, hab nun Ruhe, iss und trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narre, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Und das hatten die Jünger verstanden, diese Erstmal-Mentalität ist gefährlich. Beim Reich Gottes geht es um alles oder nichts. Das wird auch an den Synonymen, also an den parallelen Begriffen deutlich, mit denen hier das Reich Gottes auch noch ausgedrückt wird. Der reiche Jüngling sprach davon, was muss ich tun, um das ewige Leben zu kriegen? Vers 17, haben Sie jetzt nicht mit auf Ihrem Zettel. Und die Jünger sagen, wer kann dann gerettet werden? Oder Luther übersetzt, wer kann dann selig werden? Auf Deutsch gesagt, wer kann dann in den Himmel kommen? Also ins Reich Gottes kommen, gerettet werden, das ewige Leben bekommen. Das ist alles dasselbe. Es geht um die Ewigkeit. Es geht darum, wo geht unser Leben hin? Und Jesus hat immer wieder deutlich gemacht, wir werden uns vor dem heiligen Schöpfer verantworten müssen für unser Leben. Und dabei gilt es, eine Ewigkeit zu gewinnen oder zu verlieren. Das ist eine krasse Alternative, die Jesus uns ständig vor Augen führt, Himmel oder Hölle. Und wenn das gefährdet sein sollte, wenn das auf dem Spiel stehen sollte, dann wäre es doch naiv und dumm, cool zu bleiben. Und einfach so weiterzumachen und so zu tun, als sei kein Grund zur Aufregung gegeben. Dieses Entsetzen der Jünger ist ein rationales Entsetzen, es ist ein berechtigtes Entsetzen. Überlegen Sie mal, wenn eine Mutter plötzlich den Eindruck bekommt, dass ihr kleines Kind blau anläuft und keine Luft mehr erhält, die wird alle Hebel in Bewegung setzen, die wird sehr entsetzt sein. Oder ich erinnere mich noch daran, wie wir auf einer verschneiten Bergstraße plötzlich ins Rutschen kamen mit dem Auto, auch dämlich da lang zu fahren. Und man kriegt den Wagen nicht mehr in den Griff und er rutscht auf den Abgrund zu. Da wäre man töricht, einfach cool zu bleiben, sagen wir mal sehen, was passiert. Es ist dringend nötig, wach zu werden. Und die Jünger merken das. Und was Jesus hier feststellt und was die Leute so aufrüttelt, Jesus sagt hier etwas, was den traditionellen jüdischen Vorstellungen total ins Gesicht schlägt und was auch den meisten unserer heutigen Vorstellungen ins Gesicht schlägt. Jesus sagt hier dreimal in Vers 23 bis 25, es ist schwer, ins Reich Gottes zu kommen. Unsere Zeitgenossen denken in der Regel, wenn es schon Himmel gibt, dann komme ich da auch irgendwie rein. Können Sie an jeder Theke einer Fußballkneipe hören, wenn es den Himmel gibt, komme ich da schon rein. Und es ist alarmierend, was Jesus hier sagt. Wie schwer werden die Reichen ins Reich Gottes kommen? Dann nochmal viel allgemeiner, wie schwer ist es überhaupt, ins Reich Gottes zu kommen? Und wir müssen kurz sehen, wie Jesus das aufbaut, weil das, was er hier mit dem reichen Jüngling verhandelt, was er an dessen Beispiel deutlich macht, für uns genauso gilt. Also, wie schwer werden die Reichen ins Reich Gottes kommen? Die Bibel warnt immer wieder davor, dass materieller Besitz eine trügerische Eigendynamik gewinnen kann. Er ist nicht für sich genommen böse. Man kann ja Gutes damit machen. Aber er hat offensichtlich die Tendenz, so eine Eigengesetzlichkeit zu entwickeln. In Matthäus 6 sagt Jesus das mal, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Also wofür schlägt dein Herz? Und später dann, Matthäus 6, 24, niemand kann zwei Herren dienen. Er wird den einen hassen und den anderen lieben oder umgekehrt. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Psalm 62, Vers 11, fällt euch Reichtum zu, hängt euer Herz nicht dran. Und Paulus schreibt es dann nochmal in 1. Timotheus 6, Vers 17, den Reichen in dieser Welt, und damit meint er offensichtlich auch Christen, den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, dass sie auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet. Offensichtlich besteht die Gefahr, wenn man einen gewissen Reichtum hat, auf diesen Reichtum zu hoffen. Offensichtlich gaukelt dieser Besitz uns irgendwie vor, dass wir dadurch Sicherheit hätten. Ich erinnere mich noch gut daran, wie mir ein älterer Christ das sagte, der mal ziemlich reich gewesen war und reiche Verwandte hatte. Er sagte, weißt du, meine Erfahrung ist, wer viel Reichtum besitzt, bei dem ist immer die Tendenz da, sich zu stark auf den Reichtum zu verlassen. Das war seine Beobachtung, seine Lebenserfahrung. Er sagt, wer viel besitzt, ist es immer die Gefahr groß, sich im Letzten darauf zu verlassen. Auch darum kann der Reichtum ein Hindernis sein, das uns den Weg ins Reich Gottes verstellt. Aber hier in dieser Situation müssen wir kurz klären, kommt noch etwas dazu, was Jesu Worte umso schockierender wirken ließ. Sie müssen wissen, im traditionellen religiösen Judentum, da galt Reichtum nicht als ein Hindernis, ins Reich Gottes zu kommen, sondern eher als eine Hilfe. Und das hing mit der rabbinischen Theologie der Werkgerechtigkeit zusammen. Ja? Wenn Sie Reichtum haben, können Sie viel spenden, Almosen geben. Das war eine wichtige Säule der jüdischen Frömmigkeit. Und manches von dem, was wir bei den Rabbis finden, ähnelte dieser Wohlstandstheologie, wie wir sie auch heute an manchen Stellen immer wieder hören. Health, Wealth, Prosperity. Bist du fromm, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du auch reich wirst. Und dann kannst du viele Almosen geben und edle Opfertiere zum Priester bringen. Und dann hast du schon mal gute Karten und den Zugang zum Reich Gottes. Und manche Rabbis lehrten das auch richtig, dass man sich mit Almosen vor Gott gut positionieren könnte. Zum Beispiel das Buch Tobit, Kapitel 12. Da heißt es, es ist besser, Almosen zu geben, als Gold anzuhäufen. Denn Almosen können vor dem Tod retten und werden alle Sünden wegwaschen. Buch Tobit, Kapitel 12. Das war jüdische Tradition. Oder im Buch Sirach, Almosen werden Sünde vergeben. Und jetzt nehmen Sie das mal alles zusammen. Nach zeitgenössischem Verständnis war der religiöse, reiche Jüngling, der Typ war ja religiös, der interessierte sich ja für die Gebote, der fragte nach dem ewigen Leben und er bemühte sich prinzipiell doch um ein relativ frommes Leben und er hatte das Potenzial für große Spenden, für viel Almosen. Nach damaligem Verständnis war das ein Top-Kandidat für das Reich Gottes. Und wenn der es nicht schafft, wer dann sonst? Und verstehen Sie, das ist die Reaktion der Jünger. Die Jünger sagen dann, ja bitteschön, wer kann dann überhaupt ins Reich Gottes kommen, wenn dieser Typ nicht? Und das zeigt einerseits, wie sehr die Jünger noch von diesem jüdischen Denken beeinflusst waren. Das hing auch noch ihnen in den Klamotten. Das hatten sie von ihrer Kindheit an so gelernt. Und andererseits ist auch anzunehmen, dass es ihnen dämmerte. Materieller Reichtum, Geld, Immobilien ist nur ein Beispiel für Besitz. Es gibt auch andere Formen von Besitz, die uns vom Reich Gottes abhalten können, weil sie uns wichtiger sind als Jesus, weil wir uns darauf verlassen. Und deswegen formuliert Jesus das ja in Vers 24 nochmal ohne Geld. Liebe Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Und Vers 26, da sagen die Jünger ausdrücklich, dass sie sich auch angesprochen fühlen. Wer kann dann überhaupt? Sie sagen nicht, haha, Jesus, dann sind wir ja fein raus. Ja, wir so als Mittelständler, die jetzt auch noch Verdienstausfall haben für die 3 Jahre, wo wir mit dir durch die Lande ziehen, ist ja für uns kein Problem. Aber so reagieren sie gerade eben nicht, sondern sie sagen, wer kann dann überhaupt? Und in der Tat kann man sogar die Reichen von Vers 23 übersetzen mit die Besitzhabenden. Wenn Sie das wörtlich aus dem Griechischen übersetzen, kann man das übersetzen, wie schwer werden die Besitzhabenden in das Reich Gottes kommen. Und der Theologe Gerhard Meyer hat in seinem Kommentar dazu geschrieben, das deutet darauf hin, dass nicht das Ausmaß des Besitzes, also der Reichtum entscheidend ist, sondern das Hängen am Besitz. Insofern kann schon ein Armer, der sein Auto oder sein Motorrad über alles stellt, unter Vers 23 fallen. Oder ein geistig Besitzer, der stolz ist auf seine Kultur, auf seine Bildung, auf seine literarische Belesenheit, auf was auch immer. Und der sagt, das ist meine Identität. Der kann genauso reich sein. Und Jesus sagt, alle sind gefährdet. Alle sind gefährdet von dieser tödlichen Armut, weil sie sich auf etwas verlassen, was ihnen an der entscheidenden Stelle nichts nützt. Und Jesus entlarvt diese Gefahr. Nicht nur für die Superreichen, sondern für jeden Menschen. Das hatten die Jünger kapiert. Denn jeder von uns klammert sich an irgendetwas, was für ihn Reichtum bedeutet. Und Jesus entlarvt das mit einem Bild, das sich sofort einprägt. Mit einem Bild, das kein Hörer mehr aus dem Kopf rausbekommt. Und Sie hoffentlich auch nicht. Vers 25, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in den Himmel kommt, ins Reich Gottes. Kamel durch ein Nadelöhr, das ist eine unmögliche Möglichkeit. Verstehen Sie? Jesus malt einen krassen Kontrast. Sie müssen sich das einfach bildlich vorstellen. Vor unseren Augen. Ja, das Kamel ist riesengroß und das Nadelöhr ist winzig klein. Einige Ausleger haben gemutmaßt, es könnte damals so ein kleines Stadttor namens Nadelöhr gegeben haben und da hätten die Leute möglicherweise immer wieder versucht, Kamele durchzutreiben. Naja, das ist ein bisschen Fantasie. Aber das Bild ist so plastisch, dass es gar keiner solcher Spekulationen überhaupt bedarf. Die Leute wussten, was ein Nadelöhr ist und sie wussten seit Abrahams Zeiten, was ein Kamel ist. Und Johannes der Täufer trug einen Mantel aus Kamelhaaren, wie wir wissen. Also sie wussten, was ein Kamel ist. Und sie wissen, dass ein Kamel durch das Loch der Nadel nicht durchkommt. In rabbinischen Quellen gab es übrigens eine ähnliche Formulierung mit einem Elefanten. Vielleicht hat Jesus die vorausgesetzt. Die lautete so, es ist noch niemals vorgekommen, dass ein Elefant durch das Auge einer Nadel hindurchgegangen ist. Also ganz ähnlich. Ja, und dann geht es ja noch weiter. Jesus sagt, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reich ans Reich Gottes kommt. Also es ist leichter, dass das Unmögliche passiert, als dass ein Reich ans Reich Gottes kommt. Und als die Jünger das auf sich anwenden und entsetzt fragen, wer kann dann überhaupt ins Reich Gottes kommen? Merken Sie, da beruhigt Jesus die nicht. Da sagt dann, ja Leute, bei euch ist nicht ganz so schlimm, ihr seid nicht so reich, ihr habt jetzt schon länger mein Wort gehört und so weiter. Nein, als sie sagen, wer kann dann überhaupt gerettet werden, was macht Jesus? Er bestätigt das. Jesus aber sah sie an, Vers 27, und sprach, bei den Menschen ist's unmöglich. Ausnahmlos, unmöglich. Und liebe Leute, damit haben wir unseren schwierigsten Punkt für heute geschafft. Wir haben ein erstes Ergebnis. Was immer ein Mensch für seinen Reichtum hält, woran immer er sich klammert, worauf immer er seine Hoffnung setzt, das wird ihn einmal vor Gott in den Abgrund reißen. Das hat Jesus hier gesagt. Euer vermeintlicher Reichtum, was ihr für Reichtum haltet, woran ihr euch klammert, das ist in Wirklichkeit eure Armut. Und zwar eine tödliche Armut, weil sie dich das ewige Leben kostet. Und das war die Katastrophe des reichen Kornbauern von Lukas 12, diesem Gleichnis, das ja bezeichnenderweise mit diesem Wort endet, wo Jesus sagt, so geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Ist arm bei Gott, heißt das. Arm bei Gott. Der hatte für sich Schätze gesammelt, aber er war arm bei Gott. Tödliche Armut. Und wissen Sie, oftmals ahnen die sogenannten Reichen etwas von dieser Armut. Und viele wissen, dass sie nicht glücklich sind. Ich muss immer wieder, das habe ich hier schon mal zitiert, an den griechischen Reeder Aristoteles Onassis denken, wie verzweifelt der damals in Paris gestorben ist. Sein Imperium umfasste die größte Tankerflotte der Welt, eine Fluglinie, Banken, Aktien, Fonds. Und von Onassis haben wir diesen Satz überliefert, ein reicher Mann ist oft nur ein armer Mann mit sehr viel Geld. Tödliche Armut, ein reicher Mann ist oft nur ein armer Mann mit sehr viel Geld. Und trotzdem gibt es Hoffnung. Denn Vers 27 ist noch nicht zu Ende. Und jetzt lesen wir weiter. Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Das heißt, Gott kann das. Und nur Gott, was ihr nicht könnt, nämlich einen Reichen ins Reich Gottes bringen, einen normalen Menschen ewiges Leben schenken. Und wenn Sie diese Formulierung hören, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist es möglich, dann erinnert sich vielleicht der eine oder andere an eine ähnliche Formulierung, die es schon viel früher im Neuen Testament gibt. In einer ganz anderen Situation, wird Sie jetzt vielleicht überraschen. Lukas 1, Vers 37. Davor diese Situation, Gottes Bote kommt zu Maria und kündigt ihr an, dass sie durch ein Wunder Gottes Sohn gebären wird, also Jungfrauengeburt. Und Maria kann sich das natürlich nicht vorstellen. Sie reagiert, wie jede andere junge, normale Frau auch reagiert hatte und sagt, wie soll das funktionieren? Ich habe noch mit keinem Mann geschlafen. So, das ist ihre Reaktion. Wie soll ich ein Kind austragen? Wie soll ich schwanger werden? Und Gottes Bote antwortet ihr dann, Gott wird ein Wunder an dir tun. Und dann steht in Lukas 1, Vers 37 dieser Satz, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Kein Ding unmöglich. Und fast wortgleich formuliert Jesus das dann hier in Markus 10, Vers 27. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Bei Gott ist kein Ding unmöglich, bei Gott sind alle Dinge möglich. Das heißt, genauso wie sich die Jungfrauengeburt einem übernatürlichen Eingreifen des Schöpfers verdankt, genauso auch, wenn ein normaler Mensch das ewige Leben bekommen soll, wenn ein normaler Mensch gerettet werden soll, wenn ein normaler Mensch ins Reich Gottes kommen soll, wenn ein normaler Mensch sich bekehren soll. Bei Menschen ist es nicht möglich, aber bei Gott. Und die entscheidende Frage, die Sie jetzt natürlich auf dem Herzen haben, welchem Menschen schenkt Gott das? Welchem Menschen schenkt Gott das, wenn es an ihm liegt? Und klare Antwort, Gott schenkt es dem, der seine Armut und Unfähigkeit vor Gott zugibt. Dem schenkt er es. Und in dem Moment, und das ist jetzt ganz wichtig, in dem Moment passiert etwas Wunderbares. In dem Moment, wo ich meine tödliche Armut vor Jesus zugebe, in dem Moment, wo ich sage, ich gebe es zu, ich kann mich selbst nicht retten. Ich hänge fest in den verschiedenen Annehmlichkeiten und Bindungen meines Lebens. Ich kann mich da selbst nicht retten. In dem Moment, wo ich das sehe und erkenne in seiner dramatischen Konsequenz, da wird aus der tödlichen Armut zweitens die selige Armut. Das ist die zweite Form von Armut, die wir finden. Erstens tödliche Armut, zweitens selige Armut. In dem Moment, wo ich arm bei mir selbst werde, da werde ich reich bei Gott. Verstehen Sie? In dem Moment, wo ich das bekenne, was hier in Vers 27 steht, bei den Menschen, also bei mir, ich bin auch Mensch, bei mir ist es unmöglich, da öffnet sich plötzlich die Tür, selige Armut. Die Jünger hatten ja gefragt, wer kann dann gerettet werden, wer kann dann selig werden? Und die Antwort ist ganz klar. Wer seine Armut vor Gott zugibt, wer seine Armut vor Gott aufdeckt, wer seine Armut als Not zu Jesus bringt und sagt, zieh mich da raus. Das ist dann selige Armut. Schauen Sie, und genau das hat Jesus ja am Eingangstor der berühmten Bergpredigt gesagt, Matthäus 5, Vers 3. Selig sind die geistlich Armen, selige Armut. Das heißt, selig sind die, gerettet werden die, die nicht blöd sind, das ist nicht mit geistlicher Armut gemeint, sondern die einfach zugeben, wie erbärmlich sie vor Gott dastehen. Die zugeben, dass sie sich selber nicht retten können. Die zugeben, dass sie vor einem wirklich heiligen Gott keine Chance haben zu bestehen, so wie sie sind, mit ihrem Unglauben und mit ihren 55 Bindungen in dieser Welt. Selig sind die geistlich Armen, selige Armut, die das zugeben und sagen, Herr, ich kann mich selber nicht retten. Und genau das hat uns Jesus zum Beispiel am Gleichnis vom verlorenen Sohn vor die Augen gemalt. In Lukas 15, Sie wissen, das ist dieser Typ im Gleichnis, der wegrennt, der sein Geld verprasst, der irgendwann bei den Schweinen landet und der dort am Ende kapiert, ich habe es vermasselt, ich habe keine Chance, es ist nicht das rausgekommen, was ich wollte, ich habe nur eine Chance, ich muss zurück zum Vater. Und der dann umkehrt und sagt, meine Hände sind leer und mein Geldbeutel ist leer, mein Herz ist leer. Ich kann nur noch hier mit meiner ganzen Zerlottertheit vor dich treten. Und Gott erbarmt sich, selige Armut. Und genau das macht Jesus dann in einem anderen Gleichnis noch deutlich, Lukas 18, das 3 Kapitel nach dem verlorenen Sohn, wo Jesus diesen Zöllner zeichnet, der ja zum Abschaum der Gesellschaft gehörte, nach jüdischem Verständnis. Und der sich nicht mal in den Tempel richtig reintraut, der sich da irgendwo an die letzte Hinterwand drückt und sagt, ich habe hier eigentlich nichts zu suchen. Und vorne, da steht dieser stolze Pharisäer, der erzählt, was er alles Tolles gemacht hat. Und der Zöllner steht hier, wollte nicht mal die Augen aufheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Verstehen Sie, das ist selige Armut. Und die Bibel macht deutlich, jeder Mensch, der über diese Erde geht, gehört in eine dieser beiden Kategorien hinein. Entweder befinden sie sich noch im Stadium tödlicher Armut und hoffen auf irgendetwas, was sie am Ende im Stich lassen wird. Oder sie befinden sich schon im Stadium seliger Armut. Das heißt, sie haben zugegeben, sie haben kapiert, dass das Urteil, was Jesus hier über uns redet, dass es wahr ist. Und dass wir Rettung brauchen. Uns muss erstmal der Teppich unter den Füßen weggezogen werden. Und dann können wir erst wieder festen Boden unter uns haben. Und wenn das geschieht, selige Armut, wenn Gott uns diese Gnade gewährt, dann werden wir noch eine dritte Form von Armut erfahren. Das ist das Letzte, was wir uns noch angucken wollen. Und das ist dann wahrlich eine beglückende Armut, die Jesus dem Petrus zum Schluss zeigt. Ich nenne es lohnende Armut. Also tödliche Armut, selige Armut und die letzte Form der Armut, lohnende Armut. Lesen wir noch die letzten Verse von 28. Da fing Petrus an und sagte zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus sprach wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfange, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter Verfolgung und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Viele aber werden die Letzten sein, die die Ersten sind und die Ersten sein, die die Letzten sind. Lohnende Armut. Wissen Sie, wissen wir natürlich nicht. Ich würde gern den Tonfall hören, mit dem Petrus in Vers 28 reagiert. Ich kann mir denken, das war so eine Mischung aus Erleichterung und Frage. Er war ja noch ganz aufgewühlt von diesem Gespräch. Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt? Und Jesus erklärt ihm, Junge, es wird gut ausgehen. Es wird gut ausgehen, auch wenn zwischenzeitlich nicht alles glatt läuft. Aber es wird gut ausgehen. Und dann, das fasst er zusammen in diesem letzten Vers. Viele werden die Letzten sein, die Ersten sind, und die Ersten sein, die Letzten sind. Verstehen Sie, die Letzten, die jetzt noch die Ersten sind, das ist der reiche Jüngling. Der gehört jetzt noch zu den Ersten. Der hat sein Reichtum gut beieinander. Aber er muss damit rechnen, zu den Letzten zu gehören, wenn er nicht diese selige Armut findet. Und umgekehrt sagt Jesus, auch wenn ihr noch die Letzten seid, wenn ihr jetzt noch manchmal für manche wie die Letzten ausseht, wie die letzten Heuler oder die Letzten, die zu viel riskiert haben, wie auch immer, ihr werdet am Ende die Ersten sein. Es wird gut ausgehen für die, die sich auf diese lohnende Armut einlassen. Diese Armut um meinetwillen. Wenn jemand um meinetwillen Nachteile riskiert, ist das eine lohnende Arbeit. Und schauen Sie, diese Formulierung von Petrus, Sie, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Petrus erinnert wahrscheinlich diese Begegnung zwischen Jesus und dem reichen Jüngling nochmal an seine eigene Berufungssituation, circa 3 Jahre vorher. Da hatte Petrus ja ähnlich wie der reiche Jüngling vor Jesus gestanden. Und Jesus hat gesagt, komm und folg mir nach. Leg dein Leben in meine Hand, vertrau dich mir an. Und Petrus sagt dir, sieh Herr, der ist weggegangen, aber wir sind bei dir geblieben. Und er sagt, wir haben alles verlassen für dich. Und von Matthäus erfahren wir noch, dass Petrus noch etwas dazu gesagt hat. Was wird uns dafür? Wir haben alles verlassen, was wird uns dafür? Und sie hatten ja wirklich alles verlassen. Ihre Netze, ihre Boote, ihr Business. Zwischenzeitlich ihre Frauen und Kinder, da haben sich natürlich weiter drum gekümmert, aber sie waren jetzt oft nicht zu Hause. Ihre Eltern, ihr sesshaftes Leben, ihre heimischen Grundstücke. Und Petrus fragt, was ist die Perspektive? Und schauen Sie, die Art und Weise, wie Jesus darauf eingeht, zeigt, dass wir so fragen dürfen. Jesus weist diese Frage nicht ab. Jesus sagt dem Petrus nicht, also mal hör mal Petrus, ich habe ja viel mehr verlassen. Ich habe die unbeschwerte Herrlichkeit des Himmels verlassen. Nun hab dich mal nicht so mit deinen paar Netzen, die du verlassen hast. Das sagt Jesus nicht. Er weist diese Frage nicht ab. Und Petrus fragt ja auch nicht nach einem Verdienst. Petrus fordert ja hier nicht irgendwie dreist einen Anspruch ein, sondern hinter dieser Frage des Petrus steckt ja auch eine gewisse Not. Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Auch die Sehnsucht nach Zukunftsgewissheit. Herr, was ist die Perspektive? Und wie reagiert Jesus? Mit einer riesigen Verheißung. Und diese Verheißung, die wir am Ende hier haben, die gehört zu den größten Ermutigungen in der ganzen Bibel. Gestern, als ich noch an der Predigt saß, da erhielt ich von einem lieben Glaubensbruder eine SMS. Und die passte genau da rein. Der schrieb, zurzeit gibt es immer wieder Diskussionen innerhalb der Familie, wo ich treu meinen Glauben bekennen muss und geistlich angefochten werde. Bitte beten Sie für Bewahrung. Schrieb der gestern 13.49 Uhr. Und ich habe ihm dann zurückgeschrieben, dass ich gerade an einer Predigt zu Markus 10 sitze und 2 Verse daraus genau zu seiner Situation passen, nämlich Markus 10, 29 und 30. Ich habe ihm noch dazu geschrieben, und außerdem kann Gott diese Konflikte dazu gebrauchen, um ihre Leute innerlich unruhig zu machen und dadurch zum Glauben zu führen. In der Fürbitte fest verbunden, ihr WN. Und ich hoffe, er hat diese Verse 29, 30 gelesen. Das zeigt nur, wie aktuell das ist, verstehen Sie? Jesus sprach wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht 100-fach empfange. Jesus sagt dem Petrus nochmal ganz ehrlich, was er ja von Anfang an den Jüngern nicht verhehlt hatte. Er hat ja gesagt, zum Beispiel Matthäus 10, ein Knecht ist nicht über dem Meister. Leute, die haben mich verfolgt und ihr werdet auch damit rechnen müssen. Euch werden bestimmte Drucksituationen nicht erspart bleiben. Und bei diesem Leiden der Jünger, da geht es ja nicht irgendwie um Askese oder um eine Selbstkasteiung oder um irgendwelche christlichen Mutproben, wie lange hältst du ohne Essen aus oder so ein Quatsch. Sondern Jesus hat immer wieder deutlich gemacht, wer zu mir kommt und wer mir dienen will, der lebt ja jetzt nicht mehr für sich selbst. Der lebt ja jetzt nicht mehr für seine Gewinnmaximierung, der lebt nicht mehr für seine Lustmaximierung, der lebt nicht mal für seine Freizeitmaximierung, der lebt auch nicht für seine Ehrenmaximierung, dass er nun super gut immer rauskommt, sondern er lebt von jetzt an, wer zu Jesus gehört, für Jesus und das Evangelium. So sagt es ja Jesus hier, um meinetwillen und um des Evangeliums willen. Das sind zwei Worte, die sich gegenseitig erklären. Wir wollen das Evangelium ausbreiten, damit Menschen zu Jesus finden und sein Name geehrt wird und seine Gemeinde gebaut wird, um Jesu willen, um des Evangeliums willen. Das gehört zusammen. Und das hat zur Folge, dass wir um Jesu willen dann auch auf manches verzichten werden. Ne? Vers 29, Haus oder Brüder oder Schwestern, das ist in der äußeren Form nicht bei jedem gleich. Aber wir haben nicht den Anspruch darauf, immer auf Rosen gebettet zu sein. Und Vers 30, denken Sie an Sri Lanka, sagt ja dann auch nochmal was von Verfolgung, mitten unter Verfolgung. Manche Verfolgung im großen Stil, manche im kleineren. Und das kann manchmal bis in die Familien hineingehen. Jesus hat in Matthäus 10 die Jünger in dieser Weise vorgewarnt oder vorbereitet, als er gesagt hat, wenn ein Mensch Jesus als seinen Herrn anerkennt, dann kann das durchaus sein, dass seine engsten Leute ihn komisch finden und sich von ihm absetzen. Matthäus 10, Vers 34, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Also das Schwert heißt hier nicht Gewalt, sondern Trennung. Ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien. Mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Nicht, weil Jesus das will, sondern weil das oft die Folge davon ist, wenn einer sein Leben an Jesus bindet, dass andere dann von ihm abrücken. Und des Menschen Feinde, sagt Jesus, werden seine eigenen Hausgenossen sein. Das muss nicht passieren, aber es kann passieren. Und mitten da hinein schenkt Jesus dann eine ganz starke Doppelverheißung, die hier am Schluss steht. Er sagt, Leute, diese Armut, die ihr um meinetwillen erleidet, ist eine lohnende Armut. Denn es ist niemand, der all das verlässt, um meinetwillen des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfange. Das nenne ich lohnende Armut. Hundertfach empfangen. Und zwar jetzt in dieser Zeit, Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und so weiter. Und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Und Jesus macht ganz klar deutlich, die erste Dividende, wenn Sie so wollen, die gibt es jetzt in dieser Zeit. Wir kriegen eine neue Familie als Christen. Wir werden in einen Zusammenhang von Geborgenheit und Unterstützung hineingestellt. John MacArthur hat das so formuliert, wer zu Jesus findet, der wird eine Menge neuer Väter, Mütter, Brüder und Schwestern bekommen, mit denen er in Gottes Familie für immer vereint ist. Und wo immer er hingeht, wird er Menschen begegnen, die es gut mit ihm meinen. Viele von denen er nie vorher etwas gehört hat. Und in der ganzen Welt wird er Glaubensgeschwister finden, die sich um seine Nöte kümmern, die ihn ermutigen in seinem geistlichen Leben und die eine Verantwortung empfinden, ihm in seinen Bedürfnissen beizustehen, seien sie nun materieller oder geistlicher Art. Und ich denke, das ist die Erfahrung, die wir an vielen Stellen schon gemacht haben. Wenn wir als Christen hinkommen und wieder auf Christen stoßen, dann ist das wie eine große Familie, in der wir leben. Und das meint Jesus hier. Er wird es hundertfach wiederbekommen. Und wissen Sie, diese Realität, die hat der reiche Jüngling niemals kennengelernt. Diese Realität, dass Jesus wirklich uns beschenkt. Er erspart uns nicht viele Konflikte und Nöte. Aber er beschenkt uns schon jetzt sehr, sehr reich. Diese lohnende Armut, diesen Reichtum des Reiches Gottes, den kann man nur von innen kennenlernen. Den wird nur der kennenlernen, der bereit ist, sich auf diesen Weg einzulassen. Und dann wird er staunen. Ja, manches ist ganz schön hart. Aber unser Herr sorgt für uns und er stellt uns in einen Zusammenhang, wo wir nicht allein gelassen werden. Und die Jünger haben das erfahren. Und für uns gilt dieses Versprechen ausdrücklich genauso. Schauen Sie, Jesus hat das nicht auf die Jünger beschränkt. Jesus hat gesagt, es ist niemand, der um meinetwillen das verlässt. Und das ist eine doppelte Verneinung. Jesus sagt, es ist niemand, der nicht das bekäme. Und eine doppelte Verneinung ist bekanntlich eine besondere Verstärkung. Jesus sagt damit, jeder, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt um meinetwillen, jeder, der das um meinetwillen tut, der wird es hundertfältig empfangen. Jetzt in dieser Welt und vor allem dann auf ewig das ewige Leben. Und damit schließt sich der Kreis und ich fasse zusammen. Damit schließt sich dieser Kreis, der mit Vers 17 begonnen hatte. Nämlich genau mit dieser Frage, die der reiche Jüngling gestellt hat, was muss ich tun, um das ewige Leben zu kriegen? Und wir sahen letztes Mal, wie Jesus um diesen Mann gerungen hat, wie er versucht hat, ihn zu überzeugen, ihn zu gewinnen. Jesus hat diesen Mann davon überführt, dass er trotz aller Frömmigkeit letztlich einem Götzen verfallen war, seinem Geld, sich selbst. Und Jesus hat diesen Mann zur Umkehr aufgefordert und eingeladen, aber der wollte sein altes Leben nicht aufgeben. Der klammerte sich an das, was er für seinen Reichtum hielt und was ihn am Ende zerstörte. Und er merkte nicht, dass in diesem Reichtum seine größte Armut lag, weil er ihn daran hinderte, sein Leben Jesus auszuliefern. Tödliche Armut. Und Jesus sagt, das ist das Schicksal aller Menschen. Bei den Menschen ist es unmöglich, zu Gott zu kommen. Aber wo Jesus redet, und das gilt bis heute, wo die Bibel spricht, da passiert dieses Wunder. Da passiert dieses Wunder, ich habe es in meinem Leben erfahren und viele von Ihnen haben das in ihrem Leben erfahren, dass wir plötzlich unsere tödliche Armut erkennen, dass wir einsehen, dass wir so, wie wir sind, vor unserem heiligen, allmächtigen Schöpfer nicht bestehen können. Und dann wird aus der tödlichen Armut eine selige Armut. Und der Arme flüchtet sich mit seiner ganzen Hilflosigkeit zu Jesus. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Und dann begann für uns ein neues Leben. Und dieses neue Leben ist keine Spazierfahrt. Dieses neue Leben ist keine religiöse Party. Aber es ist ein prallvolles Leben. Ein spannendes Leben. Es ist ein Leben in engster Gemeinschaft mit Jesus und mit seiner Familie. Und oftmals schenkt Gott es, dass sogar die eigene Familie dann noch irgendwie mit dazukommt zu dieser Jesus-Familie. Ja, es gibt noch Leid, es gibt noch Kampf. Wir müssen einige Entbehrungen um Jesu und des Evangeliums willen hinnehmen und einstecken. Das stimmt. Aber diese Armut um Jesu willen ist allemal eine lohnende Armut. Und sie mündet letztlich in einen unfassbaren Reichtum. In einen unfassbaren, ewigen Reichtum, den Gott im Himmel für uns wirklich bereithält. Das ist absolut verbürgt, darauf können wir uns verlassen. Aber schon hier gilt, hundertfach empfangen. Schon jetzt. Und darum will keiner, der einmal auf diesem Weg mit Jesus eingebogen ist, darum will keiner jemals wieder zurück. Sondern er singt mit dem bekannten Lied, ich bin entschieden, zu folgen Jesus, niemals zurück. Ich schließe mit Martin Lloyd-Jones, der das auch so erlebt hat. Martin Lloyd-Jones stand am Anfang einer sensationellen Karriere als Mediziner zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Er war die rechte Hand des Leibarztes der englischen Königsfamilie, Lord Horder, und forschte erfolgreich über Endokarditis. Und dann trifft ihn der Ruf des Evangeliums. Und Martin Lloyd-Jones erkennt, dass er Jesus als seinen Retter braucht. Martin Lloyd-Jones erkennt etwa mit 23 Jahren diese selige Armut. Und wie soll es nun weitergehen, fragt er sich. Andere Bekehrte sind von Gott in ihren klassischen Beruf zurückgeschickt worden. Denken Sie etwa an William Wilberforce. Dem hat sein Seelsorger John Newton gesagt, bleib in der Politik. Sei dort ein Zeuge für Jesus. Und Wilberforce hat Geschichte geschrieben, als derjenige, durch den Entscheid die Sklaverei abgeschafft wurde. Aber mit Martin Lloyd-Jones geht Gott einen anderen Weg. Gott ruft den Mediziner in den Verkündigungsgottesdienst, in den Verkündigungsdienst, der soll predigen. Gott ruft ihn heraus aus seiner medizinischen Karriere. Gott ruft ihn aber auch heraus aus seiner kultivierten Londoner Gesellschaft. Später wird er dann wieder zurückkehren, aber als er Pfarrer in London wird. Aber erstmal geht es woanders hin. Und Gott legt dem Martin Lloyd-Jones wirklich einen Auftrag aufs Herz, dass er nämlich in seine geliebte Heimat Wales zurückgehen soll. Und dort mitten in einem schwierigen Arbeitergebiet, wo die Folgen der industriellen Revolution mit Händen zu greifen waren, im Süden der Insel, dort in diesem Arbeitergebiet das Evangelium zu verkünden. Und so tritt der junge Doktor dann mit 27 Jahren, schließlich 1927, in eine missionarische Gemeindeaufbauarbeit ein, mitten in der geistlichen und kulturellen Wüste von Aberavon in Südwales. Und viele Freunde haben das nicht verstanden. Einige haben gesagt, das ist ein romantischer Fanatiker geworden, der sein Leben verschwendet. Aber Martin Lloyd-Jones und seine Frau Besson haben genau das persönlich erlebt, was Jesus hier verspricht. Gott hat ihnen dort viele Glaubensgeschwister geschenkt, geistliche Eltern, freundschaftliche, zuverlässige Begleiter. Und natürlich gab es auch Bewunderer. Bewunderer, von denen einer mal sagte, und der meinte das wirklich gut, lieber Dr. Lloyd-Jones, was haben Sie nicht für ein großes Opfer gebracht, dass Sie Ihre Londoner Position aufgegeben haben und stattdessen hier als kleiner Prediger hergekommen sind. Was haben Sie nicht für ein großes Opfer gebracht? Und Martin Lloyd-Jones hat das brüst zurückgewiesen. Und er hat gesagt, ich habe nichts aufgegeben. Ich habe alles geschenkt bekommen. Es gibt keine größere Ehre, die Gott einem Menschen schenken kann, als wenn er ihn dazu beruft, ein Bote seines Evangeliums zu sein. Ich habe nichts aufgegeben. Ich habe alles geschenkt bekommen, hundertfach. Und wissen Sie, das gilt nicht nur für Prediger, sondern das gilt für jeden Einzelnen von uns, den Jesus in seine Nachfolge beruft. Wenn du zu Jesus gehörst, dann darfst du das genauso wissen und genauso bekennen. Ich habe nichts aufgegeben. Ich habe alles geschenkt bekommen. Und es gibt keine größere Ehre, die Gott einem Menschen schenken kann, als wenn er ihn dazu beruft, dich und mich, ein Bote seines Evangeliums zu sein. Herr Jesus Christus, danke, dass du heute genauso lebst wie damals, als du dieses Gespräch mit dem reichen Jüngling geführt hast. Und das ist schon hart, wenn wir das hören, wie unfähig wir letztlich in uns selbst sind. Aber danke, dass bei dir alles möglich ist. Und dass du dich erbarmen willst über uns in unserer Armut. Und dass wer zu dir kommt, dass du den nicht wegschickst. So hilf uns, dir zu vertrauen, Jesus. Und auch dann zu vertrauen, wenn manche Wege, die wir geführt werden, schwer sind. Lass uns nicht an deiner Güte zweifeln. Und hab Dank, dass deine Zusage gilt. Dass wer sich auf dich verlässt, dass der niemals verlassen ist, Herr. Bitte erbarme dich über uns. Und danke, dass du dort, wo jemand sich plötzlich in dieser Armut erkennt, nicht weit weg bist, dass keine großen menschlichen Leistungen nötig sind, um irgendwas in Ordnung zu bringen. Herr, wir schaffen es sowieso nicht. Sondern dass wir einfach rufen können zu dir. Und dass du versprochen hast, jedes Gebet wirklich zu hören. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.